diesen Menschen kannst du ja verlassen. Du steckst drin in diesem Körper, der ist immer da. Und das ist einfach das Beste, was es gibt, wenn man Frieden schließt oder sich dahingehend verändert, dass man sagt, das ist eine liebe Person, die mag ich jetzt.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Hey und willkommen hier zu Success Stories, dem Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit mir, Kathi Welleber. Schön, dass du dabei bist. Und Erfolg ist ja etwas, das jeder so ein bisschen anders definiert. Und Erfolg muss ja nicht nur heißen, dass man erfolgreich ist im Beruf oder viel verdient oder famous oder sonst was, sondern auch die Erfolge, die so im Alltag, im Leben passieren. Und genau heute geht's um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und um das Thema, mit sich selbst zufrieden zu sein. Und heute mir zu Gast ist die Life of Monkey, so heißt sie auf Instagram. Erzähl mal, wie heißt du eigentlich wirklich?
Ja, hallo. Also wirklich heiße ich Moni oder Monika, aber den Namen mag ich nicht so gern, weil der klingt zu streng. Weil das hat meine Mama immer gesagt, wenn es sauer auf mich war. Da hat sie mir dann Monika geschrien und seitdem mag ich das irgendwie nicht. Ich bin 31 und komme ursprünglich aus Bayern, aus Passau und wohne jetzt seit 2011 in Wien. Ich habe 5 Geschwister und meine Lieblingsschwester wohnt in Wien und die war schon ein Jahr vor mir da und ich bin wegen dem Studium hierher gekommen. Ich studiere Publizistik, beziehungsweise bin gerade dabei, fertig zu werden, endlich.
Wie ist das so? Also wenn man so auswandert, unter Anführungszeichen, vermisst man da nicht die ganzen Freunde, Familie und die Umgebung?
Ja, das schon. Also ich habe 2 sehr gute Freundinnen in Deutschland und eine ist mittlerweile schon verheiratet und hat ein Kind, also die hat schon ein bisschen andere Lebenswelt jetzt als ich. Und die andere Freundin, mit der habe ich nach wie vor jeden Tag Kontakt und das pflegen wir auch sehr gut. Aber man merkt es halt schon durch die räumliche Distanz, das ist dann schon, es ist schade, wenn man sie nicht so oft sieht und umarmen kann. Aber ich habe hier Anschluss gefunden, vor allem durch Studium am ersten Tag gleich. Und das ist jetzt bis jetzt auch immer noch die beste Freundin in Wien.
Und dein Instagram-Name oder auch dein Name vom Blog ist ja Life of Monkey. Wie bist du auf Monkey gekommen?
Also ich habe mal wo gearbeitet, da hat die meine Chefin ebenfalls Moni geheißen und immer wenn jemand die Namen gerufen hat, dann haben sie halt alle umgedreht. Und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, wir brauchen einen anderen Namen für dich, irgendeinen Spitznamen. Und eine Kollegin von mir hat dann hin und her überlegt und hat dann so gesagt, Moni Monkey. Mhm. Und es hat mich zwar ein bisschen an den Affen erinnert, aber man hat mir gedacht, wieso nicht? Und genau, das wurde dann der Instagram-Name und dadurch, dass bei mir um das ganze Leben geht sozusagen, habe ich den Account Life of Monkey genannt. Mhm. Ja, also ich schreibe sehr gerne, habe das bis jetzt auch beruflich immer gemacht und bin ein relativ offener Mensch und habe anscheinend ein Mitteilungsbedürfnis und so kann ich meine Worte quasi niederschreiben und hoffen, dass vielleicht anderen auch hilft.
Du zeigst auf Instagram jetzt nicht nur dieses perfekte Instagram-Live, so mit perfektem Make-up, so wie du jetzt hier sitzt vor mir, schöne Haare, schönes Outfit, sondern du zeigst dich auch manchmal ganz ungeschminkt zum Beispiel oder mal mit fettigen Haaren. Wieso machst du das, dieses reale Instagram oder was möchtest du damit bewirken?
Es ist zum einen eine Art Selbsttherapie, weil ich bin schon manchmal sehr unsicher, auch was mein Äußeres anbelangt. Ich habe mich zum Beispiel früher vor der Familie nie abgeschminkt gezeigt. Ich habe mich recht früh geschminkt, schon mit 12 Jahren. Kann mich dann erinnern, dass ich abends, als wir alle vom Fernseher gesessen sind, dass ich mich nicht abgeschminkt habe, weil irgendwie habe ich mich dann schon so dran gewöhnt. Da habe ich mich fast geschämt. Und jetzt haben wir gedacht, das muss anders werden. Mhm. Und das ist für mich so ein Weg, dass ich mir halt zeige, wie ich auch wirklich ausschaue. Und die meisten zeigen das halt nicht. Und das finde ich irgendwie schade, weil dadurch entsteht immer dieses, die Frau ist immer schön, die Frau ist immer gut drauf. Das erzeugt irgendwie einen gewissen Druck dann bei dem Zuseher. Und dadurch, dass ich den auch habe, möchte ich halt, dass zumindest die Zuseher, die bei mir dabei sind, das dann nicht haben.
Glaubst du, machst du dich da angreifbarer?
Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich überlege immer vorher auch, wenn ich was poste und weiß halt, dass das sehr, also dass ich mich da sehr öffne und auch angreifbar mache. Aber irgendwie genau das ist mir wichtig, dass wir irgendwie alle ein bisschen ehrlicher zueinander sind, Schwächen zeigen. Ich glaube, dann können wir uns gegenseitig auch irgendwie mehr verstehen und mehr kennenlernen einfach.
Dann gab es auch schon mal irgendwie negative Reaktionen auf so eine Aktion?
Ja, also ich habe zum Beispiel, meine Magisterarbeit ging um das Thema Schönheitsideale und da ging es auch um das Thema Körperbehaarung und in der Zeit bin ich nur an der Magisterarbeit gesessen, hab mich nicht mehr rasiert, weil es einfach, ich habe weder Lust gehabt noch die Zeit dazu und naja, dann habe ich relativ lange Achselhaare bekommen und ja, ich hab dann gemerkt, dass Körperbehaarung bei vielen sowas wie Ekel oder so hervorruft. Vor allem bei Frauen wird halt das kaum akzeptiert und das hat mich dann irgendwie gestört.
Mhm.
Und dann habe ich zum Beispiel meine Instagram-Story gemacht, wo man meine Achselhaare sieht. Und da überlege ich dann schon. Und das ist dann schon für mich auch kurz sozusagen, da muss ich kurz mutig sein, weil ich halt Angst habe, dass dann irgendjemand sagt, was ist mit dir jetzt los oder dass sie mir entfolgen oder so. Ein Mann hat geschrieben, ich glaube sowas wie, war halt eher so abwertend. Und eine Frau oder zwei, eine hat geschrieben, Mann, Moni, ich bin gerade beim Mittagessen. Und eine andere hat geschrieben, warum zeigst du das so, also warum muss man das jemandem zeigen? Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Also hat ja eigentlich jeder. Und dann hat sie halt gemeint, ja, aber du zwingst es den Leuten quasi auf. Und gerade weil sich viele Leute nicht damit befassen und einfach da Abneigung gegenüber haben, dann provoziere ich gerne auch ein bisschen damit.
Woran denkst du, liegt das? Ich meine, das ist, wie du sagst, etwas, das jeder hat. Woran liegt das, dass manche Menschen sich da ein bisschen angegriffen sogar fühlen, wenn sie so etwas sehen?
Mhm. Naja, ich glaube, am westlichen Schönheitsideal, das vermittelt wird. Also da gehört halt dazu, dass sich die Frau an sämtlichen Stellen rasiert. Es ist auch ungewohnt, der Anblick, weil ich sage jetzt mal, 95% der Frauen rasiert sind unter den Achseln jetzt als Beispiel. Und komischerweise wird es bei Frauen auch immer mit unhygienisch, unweiblich verbunden. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
Mhm.
Weil es gibt ja auch Frauen, die haben, sagen wir mal, jetzt eine starke Gesichtsbehaarung oder so. Wie fühlen sich denn die dann dabei, wenn man einer Frau mit Achselbehaarung schon sagt, rasier dich mal?
Mhm. Dieser gesellschaftliche Druck auch irgendwie.
Genau.
Wie machst du das, dass du dir jetzt selbst diesen Druck nimmst? Also sagst, okay, ich bin jetzt mutig, ich poste das?
Ja, indem ich genau das mache. Und dann habe ich kurz Herzrasen, weil ich natürlich Angst habe vor negativen Reaktionen. Aber wenn die dann kommen, versuche ich mich zumindest ein bisschen mit denen auseinanderzusetzen, obwohl ich mir immer denke, jetzt haben wir 2019, ist eigentlich irre, dass man noch dafür kämpfen muss. Also ich verstehe, wenn man es nicht schön findet. Ich finde es jetzt selber ehrlich gesagt auch nicht schön. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das meine ehrliche Meinung ist oder ob das die Meinung ist, die mir seit Jahren eingepflanzt wurde. Aber was ich halt nicht gut finde, ist, wenn man das verurteilt oder ja grauslig findet oder was auch immer.
Und denkst du, dieses Schönheitsbild, was es aktuell gibt, ich meine, sagen wir jetzt so Kardashians zum Beispiel oder auch dieses ganze Botox-Ding, was man auf Instagram sieht, in welche Richtung denkst du, geht das?
Ja, in keine gute, weil ich merke jetzt auch auf Instagram, dass halt vermehrt über, ich weiß nicht, vielleicht fällt es jetzt nur mir auf, aber dass auch viele sich jetzt, sage ich mal, die Lippen aufspritzen lassen oder die Nase aufspritzen lassen, wenn sie einen Höcker haben oder so. Und ich kenne das noch von früher. Für mich war das war einfach wie eine riesen Schönheits-OP, wie ein Eingriff, der so unvorstellbar ist. Und jetzt wird das irgendwie so nahbar gemacht. Also fast schon wie so, weiß ich nicht, wie wenn du einkaufen gehst und dann nimmst du das mal schnell mit die Lippen to go und dann hast du das Gefühl, jetzt hat dann jeder schon die perfekte Lippe und so und dann hat man das Bedürfnis, dass man das auch hat, weil man vielleicht selber zu dünne Lippen hat oder einen kleinen Höcker auf der Nase hat und es erzeugt schon einen enormen Druck. Und
glaubst du, dass das früher einfacher war, wo es noch gar kein Instagram gab?
Ja, kann ich mir schon vorstellen und vor allem als meine Generation, sage ich jetzt mal, als wir noch jünger waren, also lange Zeit, da hat sich niemand geschminkt oder jetzt so dermaßen aufgebrezelt wie jetzt. Also ich kenne das von früher nicht. Wie gesagt, ich habe mich relativ früh geschminkt, da war ich aber die allererste. Also da bin ich noch angeschaut worden, weil ich Kajal auf der Wasserlinie gehabt habe.
Der Klassiker, schwarze Kajal unten.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so an das erinnern. Ich meine, freilich, damals hat es die Zeitschriften gegeben wie Bravo und so, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es damals so extrem war.
Also ich frage mich schon, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, weil sich vor allem, glaube ich, die Mädchen damit sehr viel Druck auferlegen, selbst auch auferlegen.
Ja.
Und auch ein bisschen in die Konkurrenz gehen wahrscheinlich. Ja, wie schaut die andere aus und komme ich auch so an das ran? Aber woran denkst du, liegt das, dass sich vor allem Mädchen oft so konkurrieren?
Ja, ich glaube, dieser Konkurrenzkampf, was das Äußere betrifft, den gibt es bei Männern gar nicht so.
Mhm.
Also die messen sich dann an anderen Dingen, wie an der Leistung oder so, was ja eigentlich wieder sehr schade ist, dass bei uns eher ums Äußere geht. Und halt bei Frauen leider oft ein bisschen diese Ellbogengesellschaft da ist. Wie gesagt, ich habe meine Arbeit da über das Thema geschrieben und das Äußere vom Mann hat nie so einen hohen Stellenwert gehabt, auch in der ganzen Geschichte nicht. Bei der Frau, da ist immer das Äußere thematisiert worden und die Figur und was sie anhat. Sieht man ja genauso wie bei Politikerinnen, da ist das erste Thema, was zählt und nicht das, was sie sagen.
Das stimmt.
Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir tragen wiederum den Teil dazu bei. Es wirkt ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Ja. Also man will irgendwie raus, gleichzeitig versucht man aber wieder perfekt zu sein und dass außen alles schön ist, dass die Figur schlank ist. Das ist ein bisschen so ein Teufelskreis irgendwie. Aber was mir da immer geholfen hat, ist der Gedanke, dass halt, weil, wenn eine andere Frau schön ist, das reduziert jetzt nicht meine eigene Schönheit. Weil das war oft so, dass man sich dann denkt immer, ich will ausschauen wie die, ich will sein wie die. Aber man kann sagen, die ist schön und du bist schön und jeder auf seine Weise.
Das stimmt. Vor allem, ich finde halt, Ecken und Kanten sind genau das, was einen Menschen so interessant machen. Mhm. Ich finde halt oft, dieses Perfekte ist halt fast so ein bisschen langweilig.
Ja.
Natürlich steht es jedem frei, finde ich, zu sagen, okay, mich stört das, ich mache das jetzt. Aber man sollte immer hinterfragen, was ist der wahre Grund?
Mhm.
Brauche ich es wirklich? Oder will ich es nur, um diesem Ideal zu entsprechen und dann besser vielleicht in die Gesellschaft zu passen und besser anzukommen oder so?
Ja. Ja, man misst da irgendwie mit zweierlei Maßstäben. Also selber ist man viel kritischer zu sich als zu anderen. Das ist, ich habe auch das Gefühl manchmal, es wird schon von Frauen erwartet, dass sie sich nicht so schön finden oder so. Weil das ist ja dann immer so eine Gratwanderung. Weil wenn eine Frau selbstbewusst ist und sagt, sie findet sich schön, dann kann das schnell kippen ins, mein Gott, ist die arrogant und eingebildet. Also wie man es macht, ist es falsch, hat man das Gefühl.
Wie hättest du dich jetzt früher beschrieben im Vergleich zu heute?
Weniger attraktiv. Also da hätte ich Makel in Anführungsstriche als viel drastischer beschrieben, als sie eigentlich sind.
Mhm. Zum Beispiel, also was hat dich damals gestört, wo du heute sagst, hey, finde ich voll okay, passt zu meinem Gesicht oder passt zu meinem Charakter vielleicht auch?
Ja, also zum Beispiel auf der Nase habe ich wirklich einen Mini-Höcker, den habe ich damals als Höcker empfunden. Und jetzt denke ich mir, was habe ich da bitte gesehen? Er ist einfach so klein, er ist kaum vorhanden. Oder zum Beispiel die Lippen, die wollte ich immer größer haben. Und jetzt denke ich mir so, puh, die sind ja eigentlich eh nicht klein. Also verstehe das gar nicht. Ich habe mich da direkt mit anderen Augen gesehen.
Mhm. Wahnsinn eigentlich. Also wenn ich dich jetzt vor mir sitzen sehe, ich finde, du bist ein bildhübsches Mädchen. Ich finde, du schaust perfekt aus, wie du eben aussiehst. Und das macht mich eigentlich sehr traurig, wenn ich dann oft Mädels so reden oder sprechen höre über sich selbst, wo ich mir denke, du bist eigentlich so hübsch, um auf dein Instagram zurückzukommen. Mhm. Du hast ja vor kurzem eben diesen einen Blog hochgeladen, den ich auch gelesen habe, wo du halt sehr persönlich über deine Vergangenheit auch geschrieben hast, eben auch über das Thema Selbstzweifel und mit sich selbst zu kämpfen haben. Was genau war da los bei dir?
Ja, also es war, ich glaube, es hängt auch alles ein bisschen mit der Familiengeschichte zusammen, weil die Eltern sehr lange einen Streit gehabt haben, sich dann geschieden haben. Dann habe ich mal jahrelang keinen Kontakt zur Mutter, dann jahrelang keinen Kontakt zum Papa gehabt. Und irgendwie, ja, ich glaube, es hängt auch viel in der Erziehung. Also ich kann mich noch an ein paar Szenen erinnern, wie zum Beispiel am Faschingsumzug, wo die Mama mich und meine Schwester dann immer so quasi in die erste Reihe geschubst hat und gesagt hat, jetzt geht's doch einmal vor. Und wir haben uns unwohl gefühlt in dieser Rolle. Und da bin ich dann, habe ich das Gefühl, immer mehr, das wurde immer mehr so eingefahren, dass ich einfach sehr unsicher gewesen bin und teilweise auch immer noch bin. Es war so, dass ich mich teilweise hässlich gefühlt habe. Also ich wollte nicht in den Spiegel schauen. Ich habe oft Schwierigkeiten an dem Alltag gehabt. Also es wurde dann schon so schlimm, dass ich mich oft morgens nicht mehr normal anziehen konnte, sondern es weinen angefangen habe und mir gedacht habe, ich schaffe es heute nicht raus. Also es waren regelrechte Kämpfe dann in der Früh. Ich meine, äußerlich hat man es mir nie angesehen, weil da wirklich immer sehr ruhig und gefasst, aber innerlich ist da oft eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich halt leider sehr ungute Wege gefunden, mit diesem Druck oder mit diesem Zweifel umzugehen. Zum Beispiel habe ich dann angefangen, dass ich mich geritzt habe oder es ist sogar so weit gegangen, dass ich mich selbst gehaut habe. Man kann es eigentlich als Selbsthass bezeichnen. Ich bin nicht mit mir klargekommen und wenn mir irgendwas passiert ist oder was runtergefallen ist, habe ich mich selbst in dem Moment sofort dafür verantwortlich gemacht und war sauer, dass ich das nicht geschafft habe oder gescheitert bin und habe mir eingeredet, mein Gott, was schaffst du eigentlich? Also es jetzt im Nachhinein betrachtet, es tut mir eigentlich sehr weh, dass ich so mit mir umgegangen bin.
Und wenn du dich so bestraft hast, was hast du im Moment gefühlt?
Ja, es war irgendwie Genugtuung und auch irgendwie Erleichterung. Also, weil dann wurde das quasi wieder bereinigt. Dann war ich wieder auf Null sozusagen.
Und wie hast du dich danach gefühlt? Also hast du das mal bereut dann auch im Moment danach oder war das
ja,
dann?
Schon sehr oft. Vor allem habe ich dann an den Armen ja lange Zeit kleine Narben gehabt und so und manchmal hat man das halt dann auch gesehen und wenn einem Leute dann ansprechen drauf, war mir das unangenehm und habe dann eh meistens irgendwas Langes angezogen. Aber mir hat es eigentlich, also ich habe mich nicht so sehr gehasst, weil mir hat es in dem Moment dann schon wieder wehgetan. Ich habe auch geweint, einmal vor Schmerzen, weil mir das Ritzen wehgetan hat. Dann habe ich geweint, weil ich so enttäuscht war von mir und weil ich wegen irgendwas gescheitert bin. Und dann habe ich geweint, weil ich das jetzt mache. Also da ist dann irgendwie so viel zusammengekommen und ich habe gar nicht gewusst, wohin mit meinen Gefühlen.
Mhm.
Und habe mich so alleine gefühlt, weil damals, das war am Anfang noch, wo ich nach Wien gekommen bin, habe ich noch nicht viel Anschluss gehabt und die Familie war irgendwie zerstritten und der Freund war in Deutschland und das war dann irgendwie alles, wurde dann oft zu viel. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich brauche vermutlich Hilfe und war dann auch mit bei einer Allgemeinärztin, die mich dann überstellt hat zu einer Psychologin, die dann eine Diagnose erstellt hat und halt dringend zu einer Therapie geraten hat. Und ja, ich habe zweimal, oder beziehungsweise einmal habe ich eine angefangen und die habe ich leider nach einer Sitzung abgebrochen, weil ich einfach mich nicht wohlgefühlt habe bei ihr und auch die Sachen komisch waren, die sie gesagt hat. Und beim zweiten Mal hätte ich mir selber eine suchen müssen und in der Zeit war ich so überfordert schon wieder mit dem Leben, dass mir das dann zu viel war und mir gedacht habe, na, dann muss ich es alleine schaffen.
Mhm. Wie hast du das hinbekommen?
Ja, also da auf diesem Weg, da war Instagram dabei, wird ja sehr oft verteufelt, die App, aber eben, ich kann vieles auch gutheißen. Da gibt es ja einige Influencer, jetzt nenne ich mal zum Beispiel die Laura Marlina Seiler und auch andere, die dieses Thema Selbstfindung, Selbstliebe und sehr vorantreiben. Dann habe ich Bücher gelesen zu dem Thema, eines kann ich sehr empfehlen, das heißt Gefühle sind keine Krankheit vom Christian Peter Docks. Das hat mir einfach geholfen, meine Gefühle auch besser zu verstehen und dass ich sie auch annehme, weil ich war damals immer so, dass ich die, sage ich mal, negativen Gefühle abgelehnt habe. Jetzt ist so, es ist jetzt ganz anders. Natürlich sind die jetzt auch noch öfters da, aber ich kann sie jetzt irgendwie annehmen. Das hatte ich damals nicht so. Und dann habe es mal mit Meditation probiert, aber bin ich schon wieder zu faul, das habe ich schon wieder aufgehört. Mit Sport habe ich angefangen, das hat mir sehr viel geholfen, damit ich mich abreagieren kann und vor allem, dass ich halt wirklich jeden Tag an mir arbeite und mich in gewissen Triggersituationen, dass ich mir da sofort, wie sagt man da, an der Hand nehme und sage, oh, jetzt befindest du dich in der Situation, bitte bleib jetzt ruhig.
Das heißt, du erkennst das jetzt auch schon?
Genau, und zwar sehr schnell, also fast schon, also sofort, wenn das da ist, ist mir bewusst, das ist jetzt eine Situation, die mich fordert und da muss ich mich gezielt runterholen. Also mein Handy ist leider sehr langsam, genauso wie mein Laptop. Beide hängen sehr oft und das ist wirklich eine wahre Geduldsprobe, die ich nun seit Monaten überstehe, weil ich muss oft 30 Sekunden warten, bis ich wieder weiterschreiben kann und da wäre ich früh ausgezuckt. Und ich stelle mir dann Gedanken vor, wie ich mein Handy gegen die Wand knall, aber ich mache es einfach nicht mehr. Oder was auch dazu gehört, ist zum Beispiel das Verurteilen von anderen. Das hatte ich früher auch oft. Wenn ich auf der Straße gehe, habe ich mir oft gedacht, wie sind die angezogen oder wie schauen die aus, was hatten die für fettige Haare, ständig sowas. Und dadurch, dass ich möchte es bei mir selber nicht, ich möchte nicht das anderes denken und ich möchte es auch selber nicht mehr über andere denken. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendjemand anders aussieht, anders wirkt oder so, und dann denke ich mir im ersten Moment kurz, was ist denn da los? Und sofort kommt dann diese Stimme, die sagt, nein, Monika, jeder so, wie er möchte. Es ist ja irgendwie leider sehr verbreitet unter Frauen, dieses Lästern und Schimpfen. Und ich muss zugeben, wenn ich mit engen Freundinnen zusammen bin, ja, dann tut man schon noch hin und wieder ein bisschen lästern. Ich glaube, das macht einfach jeder irgendwie. Ich versuche dann immer, dass ich es ganz abstelle, aber das geht irgendwie nicht. Und wenn es nur irgendwas ist, über was man sich aufregt oder so. Aber ja, ich weiß nicht, warum man das auf der Straße oder so zum Beispiel oft macht oder wenn man mit jemandem unterwegs ist und dann jemand sagt, hast du den gesehen oder so. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr leiden. Aber damals war das für mich normal und da hat man gleich mitgesagt, ja, also schlimm.
Und was hilft dir jetzt in diesen Situationen, diese, wie du es nennst, Trigger-Situationen, dass du wieder runterkommst?
Ja, also es klingt ein bisschen paranoid, aber ich spreche mit mir selber sehr viel in Gedanken und dadurch, dass ich auch alleine wohne und sehr viel alleine bin, ist, glaube ich, und ich würde es jedem raten, dass man sich sehr stark mit sich selber auseinandersetzt, weil dieser Mensch halt quasi sowieso immer da ist und in vielen Situationen ist man ja alleine. Und ja, ich spreche dann den Gedanken mit mir und manchmal ja, streichle ich sogar meinen Arm oder so und versuche mich so zu beruhigen, weil es hat ja wissenschaftlich nachgewiesen einen Effekt, wenn die Haut berührt wird und die ganzen, wie sagt man, da Sinneszellen angeregt werden. Und das ist jetzt egal, ob jemand einen, ob ein Fremder dich umarmt oder ob du dich selber kurz mal drückst, sage ich jetzt sozusagen. Und genau, das sind so Situationen. Wenn ich gerade in einer Art depressiven Phase bin, dann höre ich mir einen bestimmten Podcast an oder schlage eben dieses Buch wieder auf und genau, oder gehe zum Sport oder versuche mich einfach aktiv damit auseinanderzusetzen und dann auch diese traurigen Phasen zuzulassen.
Und Instagram, hast du ja gesagt, hat dir auch sehr viel geholfen dabei. Gibt es irgendwelche Seiten, die du vielleicht sogar entfolgt hast, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt einfach zu viel, da fühle ich mich irgendwie schlecht, wenn ich das sehe?
Ehrlich gesagt nicht. Also dieses, dieses starke Neidgefühl oder so, das habe ich Gott sei Dank nimmer so. Das hatte ich früher auch mehr. Und ich belasse sogar absichtlich manche solche großen Accounts bei mir, weil, weiß ich nicht, ich will einfach viele Eindrücke und ich will nicht nur das, was jetzt zu mir passt, sondern ich will schauen, dass ich damit umgehe. Also ich will lernen, wenn jetzt eine ständig auf Reisen ist, nicht, dass ich es empfolge und mir denke, ich halte das nicht aus, weg mit dem Negativen, sondern sind ja schöne Bilder dabei und die hat ja schöne Erlebnisse und dann versuche ich halt an mir zu arbeiten, dass ich mich mit der freuen kann, was eine große Herausforderung ist, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann gelingt das. Ja, und wenn man das selber dann auf einmal, wenn es dann so Klick macht und man sagt, na, ich will das jetzt, ich will an mir arbeiten oder mich ein bisschen verändern, dann kann man sich gezielt die Podcasts und die Accounts raussuchen und jeden Tag versuchen, an sich zu arbeiten und sich in so Situationen runterzuholen.
Eben auch Stichwort sich Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein. Wo du vorher erwähnt hast, ja, wenn sie jetzt zu selbstbewusst ist, gilt sie gleich als arrogant und so. Dabei ist es doch eigentlich wichtig, dass man sich selbstbewusst ist und sagt, okay, ich bin so zufrieden, wie ich bin und ich weiß auch, was ich kann und was ich vielleicht auch nicht kann, auch zum Beispiel zu den Fehlern zu stehen. Wenn du jetzt deine Blogs hochlädst und doch sehr, sehr persönliche Dinge schreibst, hast du dann nicht Angst, dass dann irgendwie, dass du zu viel von dir zeigst, eben, dass du zu verletzbar bist, eben jetzt mit diesem doch sehr heftigen Inhalt von deinem letzten Blogpost?
Doch, das auf jeden Fall. Und manchmal erzähle ich meinem Papa ein bisschen was und der ist nur ganz grobe Details und der sagt dann immer so, mein Gott, poste doch das nicht im Internet. Und ich verstehe seine Bedenken und ich verstehe jeden anderen, der sagt, ich könnte nie so offen sein. Und wovor ich immer Angst habe, ist, dass zum Beispiel, wenn es ums Berufliche geht oder so, dass eventuell da Leute das sehen oder lesen und das dann in den falschen Hals bekommen oder so oder mir dadurch irgendwelche Chancen verwehrt werden, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie nehme ich das gerne in Kauf und will da einfach so mutig sein und quasi mit diesem Schritt gehen, weil es viele sich nicht trauen, aber ich glaube, dass einige Frauen das vielleicht ähnliche Sachen erlebt haben und kennen. Und die fühlen sich dann alleingelassen, weil im Foren oder so schaut ja keiner mehr. Ja. Und wenn du keinen im Freundeskreis hast, ja, was machst du denn dann? Auf Instagram sagen alle nur, sie reisen und es ist schön. Und dann fühlt man sich wieder alleingelassen. Und so denke ich mir, und manche schreiben dann auch, und dass sie sich sehr freuen und abgeholt fühlen. Und das freut mich dann natürlich, weil ich meine, also ich mache es aus diesen zwei Gründen. Zum einen ist es ein Ventil für mich und eben diese Art Selbsttherapie oder Seelenstrip oder wie immer man das nennen möchte. Und zum anderen möchte ich halt wirklich schauen, dass man anderen Wege zeigt, wie man da rauskommt.
Deswegen finde ich es sehr gut, dass du eben so bist und sagst, okay, ich bin da so offen und zeig halt das, wie das Leben wirklich ist. Und dass das Leben eben nicht nur aus Reisen und Instagram-Postings und Hashtag Perfect Life besteht.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das eben machst.
Vielen Dank.
Im Vergleich zu früher, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt noch ändern wollen? Oder bist du jetzt wirklich bei dem Punkt, wo du sagst, okay, diesen Höcker, den du angesprochen hast, ich habe ihn, aber gehört zu meinem Gesicht dazu?
Ja, also über einen Nasen-OP würde ich jetzt gar nicht mehr nachdenken. Ich glaube, es gibt immer so das Selbstbewusstsein irgendwie in zwei Bereichen. Einmal, was das Äußere anbelangt und einmal die Persönlichkeit. Und was jetzt meine Persönlichkeit anbelangt, da habe ich mich mittlerweile sehr, sehr gern. Mit dem Äußeren habe ich schon noch oft Schwierigkeiten. Also ich habe zum Beispiel Zellulite am Hintern. Und es war oft so, dass ich jahrelang nicht mehr schwimmen gegangen bin. Und da habe ich immer noch starke Hemmungen. Also muss ich ehrlich zugeben, gefällt mir nicht, schäme ich mich ein bisschen dafür, gehe dann nicht weg mit Sport. Aber was ich nicht mehr habe, ist dieses im Spiegel schauen und mich beschimpfen oder so. Und es gibt natürlich Tage, da schaut man dann mal ein bisschen scheiße aus und so. Aber wenn ich mir dann sage, so, oh, heute gefällt es dir nicht, dann kommt sofort dieses, ist okay, morgen wird es dann einfach wieder besser.
Aber es ist einfach so schade, wenn man genau deswegen auf solche Sachen verzichtet. Aber woran denkst du, liegt das, dass man den Menschen immer gefallen möchte oder der Gesellschaft?
Also mich hat letztens auch eine gefragt, warum schminkst du dich, für dich selber oder für andere? Mhm. Und dann habe ich schon gesagt, naja, beides eigentlich, schon auch für andere, weil man eben gefallen will. Ja, woran liegt es? Ich meine, ich will auch gefallen. Ich will mir gefallen. Ich will mich schön fühlen und finden. Und es freut mich natürlich, wenn andere mir das Kompliment machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, als Frau hat man einfach irgendwie dieses Bestreben leider. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt, also wenn ich ganz ungeschminkt bin, dann habe ich irgendwie eine andere Ausstrahlung. Also dann fühle ich mich ein bisschen wie so ein kleines Mäuschen. Dann kommen da meistens immer, mein Gott, du schaust aber müde aus oder bist krank oder so. Wenn man darüber redet, ist es schon schlimm, dass man sich quasi entschuldigt dafür, dass man gerade nicht so hergerichtet ist und so.
Es klingt eigentlich echt absurd, wenn man drüber nachdenkt.
Total.
Aber es macht dann halt auch jeder. So, warum eigentlich?
Ja.
Ich meine, klar, jeder sollte halt machen, wie er will, wenn man sich gerne schminkt. Ich schmink mich auch gerne. Mhm. Ich habe auch meine Urban Decay-Sammlung zu Hause, ja. Man darf es auch nicht verteufeln, wenn sich jemand viel schminkt. Aber man sollte sich halt fragen, schminke ich mich für mich selber oder schminke ich mich, um diesem Idealbild zu entsprechen?
Ja, Make-up-Shaming. Da denke ich mal, gut, man kann es wieder in die andere Richtung spinnen. Also zum einen verurteilt jemanden, der sagt mir, mein Gott, wie schaust du aus, so müde, bist nicht geschminkt. Und zum anderen sagt man zu anderen wieder, mein Gott, schmink dich doch nicht so stark. Also es ist wirklich schlimm bei Frauen, egal in welche Richtung, ständig muss man sich rechtfertigen und wird man verurteilt. Also es wäre einfach schön, wenn man das ein bisschen gelassener sieht und ein bisschen mehr lässt dieses Urteil nicht mehr. So. Also weil ich will mich ehrlich gesagt auch nicht immer rechtfertigen müssen, warum ich mich schminke. Ich liebe es einfach. Und bei mir ist es sicherlich auch der Grund, weil ich unsicher bin, ungeschminkt. Also ich bewundere da zum Beispiel Influencer wie die Jana Klar heißt auf Instagram oder die Daria, die sich jetzt gar nicht mehr schminken. Und da bin ich dann auch wieder weniger streng und denke mir, super hübsch beide. Und die sind bestimmt sehr befreit, sage ich jetzt mal. Das ist bei mir unvorstellbar. Mhm. Aber auf der anderen Seite mache ich es halt auch so gern, dass ich nicht drauf verzichten möchte.
Ja. Und hast du jetzt einen Tipp für einen Hörer, der jetzt das vielleicht gerade hört und sich denkt, auf meinem letzten Selfie habe ich jetzt meine Nase kleiner bearbeitet, weil die passt halt nicht. Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich mir, die Lippen sind zu klein. Hast du einen Tipp für den, wie der das jetzt ein bisschen ändern könnte, dass er auch vielleicht mehr zufrieden ist?
Die Situation erkennen ist halt sehr wichtig und sich dann das Selbstgespräch, es hört sich immer so blöd an, aber das hilft einfach ungemein. Und was mir ganz stark geholfen hat, ist, dass ich in Gedanken wirklich unheimlich lieb mit mir rede. Also manchmal muss ich schon ein bisschen kichern. Also ich sage zum Beispiel in Gedanken, sage ich zu mir, meine kleine Maus. Das ist jetzt komisch, wenn ich das sage. Aber so ist es. Und das hat einen massiven Einfluss. Wenn man am Anfang fühlt es komisch an, aber wenn man das immer wieder sagt, dann verinnerlicht man das. Und dann hat man auf einmal so ein positives Bild von sich, so ein liebes und gütiges fast schon. Und das, glaube ich, macht unheimlich viel aus. Es ist vielleicht, klingt seltsam, die Methode, aber ich habe es probiert und ich finde es super.
Also einfach dieses sich selbst gern haben und sich selbst mögen.
Genau, aber dadurch, dass das erste Mal so schwer fällt, weil es ist ja auch wieder dieser Druck, liebe dich jetzt endlich, und dann denkt man sich, aber wie denn, ich schaffe es nicht. Aber dieses in Gedanken mit sich reden, also ich sage dann oft so, jetzt ist dir das wieder runtergefallen, aber ist ja nicht schlimm, bist du kleiner Tollpatsch und oder weiß ich nicht, wenn ich irgendeine Herausforderung habe, wie eine Prüfung oder Bewerbungsgespräch oder was auch immer, dann gehe ich davor hin und höre mir irgendein mutmachendes Lied an und rede mit mir selber nochmal und sage so, mein Schatz, wir zwei sind jetzt hier Mutterseelen allein und wir müssten das jetzt schaffen. Und ich nehme mich dann gedanklich quasi an der Hand, bin sozusagen die beste Freundin, die immer da ist. Ja, auf diesen Menschen kannst du ja verlassen. Du steckst drin in diesem Körper, der ist immer da. Und es ist einfach, wenn man sich äußerlich nicht so mag, ist eine andere Sache. Aber wenn man zumindest mit dem Inneren Frieden schließt oder sich so dahingehend verändert, dass man sagt, das ist eine liebe Person, die mag ich jetzt.
Würdest du das als einen Erfolg für dich selbst bezeichnen, diese Persönlichkeitsentwicklung, ja, die du geschafft hast?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so in anderen Bereichen, also will ich mir jetzt nicht vergleichen, haben andere Menschen viel mehr erreicht. Aber ich glaube, persönlich ist das ein wahnsinnig großer Schritt. Also vor dem, wo ich war, relativ weit unten und wo ich jetzt bin. Das hätte ich nie gedacht, dass ich mal so zu mir bin und so mit mir umgehe. Das ist wirklich, ist mein persönlicher Erfolg, ja.
Abschließend gibt es jetzt noch Monkeys Top 10. Das heißt, es sind jetzt 10 Fragen, die ich dir stelle, die du einfach ganz spontan beantwortest. 3 Worte, die dich beschreiben.
Liebevoll, ehrlich und witzig.
Wie lautet dein Motto?
Mein Motto lautet, bleib immer bei dir.
Wo siehst du dich selbst in 10 Jahren?
Auf einem großen Bauernhof mit ganz vielen Meerschweinchen und Schweinen. So, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor, wenn man irgendwie Tiere vom Schlachthof rettet und mit denen dann zusammen wohnt.
Was macht dich glücklich?
Mein Papa.
Wovor hast du Angst?
Vor der Dunkelheit. In der Dunkelheit fühlt man sich einfach, findet man sich nicht so schnell zurecht. Oder wenn ich nach dem Fitnessstudio in der Dunkelheit heimgehe, fühle ich mich immer unsicher.
Worauf bist du stolz?
Auf mich und wie ich mich entwickelt habe.
Was bereust du?
Vielleicht, dass ich früher sehr hart mit mir umgegangen bin.
Was ist für dich ein schöner Mensch?
Ja, es klingt jetzt so klischee-mäßig, aber jemand, der wirklich von innen heraus irgendwie sowas wie Frieden und Harmonie ausstrahlt.
Wie pushst du dich an Tagen, wo du vielleicht mal ein bisschen down bist oder keine Motivation findest?
Je nachdem, entweder ich lasse sie so und bleib down einfach mal 1-2 Tage und gönn mir das. Oder ich pushe mich mit Musik und tanze ganz blöd dazu, weil das weckt dann immer irgendwelche Glücksgefühle und da kommt automatisch Motivation.
Und abschließend, welchen Tipp gibst du heute deinem damals zum Beispiel 14-jährigen Ich? Oder was würdest du ihr sagen?
Oh Gott, Kathi, das ist jetzt die schwierigste Frage. Ich würde sagen, dass sie ein sehr schönes Mädchen ist. Innerlich sowohl als äußerlich. Ich würde sagen, vergleich dich nicht so viel mit anderen und fokussiere dich mehr auf dich, aber auf eine andere Art und Weise. Also nicht auf dieses Negative, sondern schau, dass du an gewissen Stellen einfach arbeiten kannst, an denen du arbeiten willst und dann klappt es auch besser.
Ja, sehr schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Danke dir, dass du heute bei uns warst. Wenn dich jetzt jemand online stalken möchte oder online finden möchte, um deinen Blog zu lesen zum Beispiel oder auch deine Insta-Page anzuschauen. Wo findet man dich da?
Also der Blog lautet lifeofmonkey.com und die Insta-Page lifeofmonkey.
Dann danke ich dir sehr, dass du heute da warst, dass du so oft mit uns oder mit mir gesprochen hast. Ist sicher nicht einfach, sich so zu öffnen, aber ich finde das sehr, sehr gut, dass du so beispielhaft vorangehst und dass es einfach wichtig ist, dass es so Menschen gibt für dich.
Super, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich danke auch dir fürs Einschalten, fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast teilst, zum Beispiel in deiner Instagram-Story und mich verlinkst, damit ich es auch sehe. Und schreib mir auch, wen du gerne im Interview haben möchtest. Einfach auf Instagram kathi-wellebar oder auch einfach per Mail. Adresse findest du jetzt auf kronehits.at.
Success Stories, der Kronehit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellebar.